Wäre mein Sportreporter, wir würden sagen, im Bundeshaus brennt der Baum. Die GPK macht eine Untersuchung, die Medienschweiz beschloss sich, der Alain Berset tritt im Bundesrat in Ausstand, Sondersendung. Der Grund für die Aufregung sind die Mails zwischen Peter Launer, dem ehemaligen Kommunikationschef von Alain Berset, und Marc Walder, dem CEO von Ringier, der unter anderem den Blick rausgibt. Wenn wir heute in diesem Politbüro über die Affären reden, dann reden wir auch über unsere eigene Arbeit. Und für genau das ist das Politbüro hier, für einen Blick hinter die Kulissen. Und damit herzlich willkommen, Christoph Lenz und Markus Häfliger in Bern im Studio. Und ein ganz herzliches Willkommen an Jacqueline Büchi, die jetzt daheim ein Buschi hat und dafür wieder bei uns kann sein. Sorry Jacqueline und herzliche Gratulation.
Danke vielmals, schön wieder da zu sein.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse.
Wir fangen an mit dem Herr Simonazzi.
Der Bundesrat toleriert keine Indiskretionen und er verurteilt sie entschieden. Gestützt auf die Angaben des Bundespräsidenten, der versichert hat, von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben, will der Bundesrat die Geschäfte auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen.
Ihr habt den Pressesprecher gehört von der Regierung, also der Pressesprecher, bin ich sicher, wie viel da wirklich gesagt hat. Er hat immer wieder den gleichen Satz gesagt.
Ich habe Ihnen einfach vorgelesen, was der Bundesrat zu dem zu sagen hat. Also ich habe einfach vorgelesen, was der Bundesrat dazu kommunizieren will. Und es ist sehr klar. Ich werde es mich 10-mal wiederholen, wenn nötig, aber Sie werden nicht mehr haben.
Diese Woche ist im Bundesrat zum ersten Mal über die Mails geschwätzt worden, die zwischen Peter Launer und Marc Walder hin und her gegangen sollen sein. Sagt mir, was wissen wir von dieser Sitzung, was wissen wir nicht?
Wir wissen, dass der Bundesrat, der hat sich das erste Mal getroffen, seit die Affäre aufgeflogen ist. Und der Bundesrat hat Diskussion geführt zum Thema Indiskretionen. Die Diskussion ist teilweise hat sie ohne den Alain Berset stattgefunden, ohne den Bundespräsidenten. Er ist in Ausstand getreten, offensichtlich. Er ist selber sehr stark betroffen von dieser Affäre. Er hat also das Zimmer verloren. Anschliessend hat ihn die Viola Amherd, Vizepräsidentin vom Bundesrat, informiert darüber, was der Bundesrat ohne ihn diskutiert hat, bevor er wieder zum Gremium dazugestoßen ist und das Gremium Diskussion vorgesetzt hat. Unter anderem hat der Bundespräsident Alain Berset den Bundesrat informiert, dass er von diesen Indiskretionen keine Kenntnis hatte. Und wie es der André Simonazzi am Schluss sehr eloquent gesagt hat, das Vertrauen im Bundesrat ist wiederhergestellt.
In diesem Fall, Fall erledigt. Ist das häufig so, dass ein Bundesrat am Teil der Sitzungen nicht dabei sein darf?
Also ich bin schon recht lange im Bundeshaus. Ich mag mich nicht erinnern, dass das passiert ist. Was wir nicht wissen, ob die anderen rausgeschickt haben, ob er selber rausgegangen ist. Ich tendiere dazu, dass er das vielleicht sogar angeboten hätte. Alain Berset ist auch noch Bundespräsident, muss man sich schon vorstellen. Ist sicher sehr, sehr ungewöhnlich und es zeigt, dass wir da nicht im Courant normal sind oder dass mindestens die Folgen von dieser Affäre über den Inhalt von der Affäre, können wir vielleicht noch zu reden, dass die da eine rechte Erschütterung ausgelöst haben im Bundesrat und dass die Affäre-Geschichte nicht erledigt ist, zeigt auch die unüblich lange Reihe von Fragen von Bundeshausjournalisten aus allen Landesteilen, von sehr vielen verschiedenen Medien, wo der Berset und der Simonazzi gelöchert haben, mit sehr berechtigten auch, muss man sagen, Detailfragen, was für Informationen hat der Berset gegeben, der Bundesratskollegen, was für Informationen wird er der Geschäftsprüfungskommission geben und so weiter und so fort. Sehr viele Fragen, wo eigentlich alle nicht beantwortet worden sind. Und Alain Berset hat dann eigentlich immer gesagt, er werde diese Fragen im Rahmen von der Institutionen, also in der Regierung und in der GPK beantworten, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Wie hat Alain Berset auf dich gewirkt, Jacqueline?
Er hat ein Pokerface gehabt. Er hat die Strategie weitergefahren, wo er eigentlich fährt, seitdem die Vorwürfe auftaucht sind gegen seinen ehemaligen Kommunikationschef. Er ist stoisch geblieben, er sitzt die Vorwürfe aus. Wie es Markus schon gesagt hat, unsere Journalistenkollegen in Bern haben Dutzende Fragen, glaube ich, gestellt, unterschiedlich formuliert, und er hat mehr oder weniger immer wieder den Satz wiederholt. Er werde im Rahmen der Institutionen, das heisst im Rahmen der Untersuchungen der GPK, dann sagen, was er wisse. Im Moment hätte er nicht mehr zu sagen. Und genau, da haben sich die Journalistinnen und Journalisten ziemlich zäh ausgebissen, was versucht haben, mehr aus ihm rauszubekommen.
Ist das eine schlaue Strategie, dass man der Öffentlichkeit gar nichts sagt?
Man kann es wahrscheinlich aus unterschiedlichen Blickwinkel anschauen. Wenn es um sein Image geht, dann könnte man je nachdem argumentieren, dass es schlau wäre, wenn er ein paar Sätze würde sagen, die ihn noch in ein besseres Licht stellen. Aus juristischen Gründen wahrscheinlich schon. Egal, was er sagt, er läuft Gefahr, dass er sich selber belastet. Und ich nehme an, das sind auch seine Gedanken gewesen, die er sich gemacht hat oder die er sich vielleicht zusammen mit Berater gemacht hat, dass jetzt einfach nichts mehr soll gesagt werden, was ihn in irgendeiner Form könnte belasten.
Muss ja auch wissen, dass parallel dazu noch gewisse Rechtsverfahren hängig sind, wo natürlich schon auch eine gewisse Wechselwirkung denkbar sind. Anna Bers hat in einer früheren Äußerung so mindestens angedeutet, ja, er könne sich sicher auch nicht selber belasten mit einer unvorsichtigen Äußerung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das noch Überlegungen sind, die im Hintergrund mitschwingen, weil es wird ja zum Beispiel demnächst noch ein Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht Bern fallen, sollte irgendwann noch fallen, wo es darum geht, werden die E-Mails, wo es darum geht, überhaupt für die Strafe freigeben oder nicht. Und da läuft sehr viel parallel im Moment, wo es auch Querbezüge und Querwirkungen könnte geben. Das ist sicher ein Grund, warum er im Moment nicht mehr sagt. Aber ich sage jetzt nicht mit dem, das ist richtig. Ich würde das gar nicht ich suche mehr nach einer Erklärung dafür.
Ich glaube, es hat schon auch mit auf den Inhalt können wir wahrscheinlich langsam sprechen. Es hat sicher auch mit dem Inhalt von dieser Sache zu tun. Das, was wir Medien sehr schnell als Amtsgeheimnisverletzung beispielsweise bezeichnet oder qualifiziert, ist möglicherweise gar nicht immer eine Amtsgeheimnisverletzung, ist vielleicht einfach eine Indiskretion, aber nicht im eigentlichen Sinn strafbar. Und der Kontext von diesen Ereignissen, auch den kann der Bundespräsident wahrscheinlich besser im Rahmen von einer Kommissionssitzung so quasi im geschlossenen Kabinett erklären, als er es irgendwie in einem Tell-All-Interview in der Sonntagszeitung oder in einem Exklusiv-Interview à la Harry und Meghan oder so könnte im Schweizer Fernsehen.
Oder im Sonntagsblick.
Und man muss wissen, der Berse kennt das Parlament wirklich sehr gut und er ist auch über die letzten, es hat jetzt diverse Untersuchungen gegen ihn, er ist eigentlich in diesen Untersuchungen immer mit einer praktisch blütenreinen Weste rausgekommen und ich glaube, er vertraut da auf seine Erfahrung und seine Fähigkeit, das Parlament auch von sich zu überzeugen.
Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zu dem von mir. Es ist auch insofern, gerade weil er das Parlament so gut kennt, weiss er natürlich auch, wie eitel auch Parlamentarier sind und die lernen die Sachen auch nicht gerne aus der Zeitung. Die haben auch gerne eine prioritäre Behandlung, dass sie eben exklusiv als Erste nachher gewisse Auskünfte bekommen. Ich glaube aber schon, er wird spätestens in der GPK müssen viel mehr sagen, als er heute gesagt hat. Und über die GPK am Schluss muss am Schluss auch die Öffentlichkeit mehr erfahren. Und falls sie das nicht selber tun, in einem offiziellen Bericht, dann bin ich sicher, dass es früher oder später neue Leaks wird geben. Ich glaube nicht, dass er das Schweigen auch hinter den Kulissen so kann durchhalten.
Wir haben uns jetzt seit zwei Wochen mit diesem Fall beschäftigt, recht intensiv. Und mit jedem Tag, wo man sich mehr damit beschäftigt, desto deutlicher wird, dass ganz viel unklar ist. Eben, es gibt die Mails, die gibt es. Es gibt mehrere Mails. Was man nicht weiss, bis heute nicht weiss, ist, ob das einen direkten Zusammenhang hatte auf Berichterstattung. Die Kausalität hat nicht können bis jetzt abschliessend beweisen werden. Was man aber seit dem Mittwoch wissen, das ist wie ein neues Stück so für das ganze Puzzle, ist, dass der Berse selber sagt, er habe nichts von diesem Kontakt gewusst. Oder wie ist die konkrete Formulierung gewesen? Er hat nichts von den Indiskretionen gewusst, oder?
Von den Indiskretionen keine Kenntnis gehabt.
Genau. Das hat er jetzt gesagt, das ist jetzt quasi ein Fakt. Ist das nachvollziehbar? Ist das glaubwürdig?
Jetzt fangt schon die Semantik an. Jetzt sind wir schon in der Exegese von der Semantik vom Bundesratssprecher. Oder er hat wörtlich gesagt, Der Bundespräsident habe versichert, von solchen Indiskretionen nichts gewusst zu haben. Was heisst jetzt das? Heisst das, dass er den E-Mail-Wechsel von Peter Launer mit dem Mark Walder als Indiskretionen wertet und sagt, ich habe von dem nichts gewusst, er hat das hinter meinem Rücken gemacht. Heisst das das? Oder sagt der Berset am Bundesrat, ja, ich wüsste nicht, dass es Indiskretionen gegeben hätte, weil er vielleicht sogar findet, was der Launer gemacht hat, sind gar keine Indiskretionen gewesen. Also schon das, diese Aussage, finde ich, ist für mich erklärungsbedürftig. Da müssen wir jetzt, eben wie die Journalisten zum Teil versucht haben, siebenmal nachfragen, bis man wüsste, was meint der Berset genau, und eben diese Nachfrage hat er ja nicht beantwortet. Also ich habe deine Frage, so wie sie du gestellt hast, nicht beantwortet, weil mir schon unklar ist, was der Berset überhaupt und das immer noch sie überhaupt genau meinen.
Also auf jeden Fall sind wir sehr nahe an einem eigentlich wasserdichten Dementi. So. Und das ist eigentlich schon mal irgendwie ein Wert, weil man bisher eigentlich, bisher ist ja alles wie Flug gewesen, so. Man hat überhaupt nicht gewusst, von wem reden wir. Und ich muss sagen, ich halte es einerseits für unwahrscheinlich, dass man 10 Jahre lang so eng, wie er mit dem ehemaligen Krummchef Peter Launer zusammengeschafft hat, dass man 10 Jahre lang so eng mit jemandem zusammenarbeiten kann, ohne zumindest zu ahnen, was das für eine Person ist und wie die im professionellen Kontext so operiert. Dann kann man sagen, vielleicht hat er es gewusst, aber nicht so konkret, nicht gewusst, dass der Mail an dem Dienstag am Morgen raus ist, wo dann am Freitag die Sitzung ist oder so etwas. Dort bin ich sehr gespannt darauf, was die GPK-Untersuchung wirklich rausbringt. Aber ja, eigentlich, dass man als Vorgesetzte völlig aus allen Wolken fällt, wie man hört, dass der 10 Jahre lange Mitarbeiter irgendwie seine Kontakte auf informeller Art spielen lassen hat und so, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ehrlich nicht.
Das ist ja ein Spannungsfeld, wo sich das Ganze jetzt drin bewegt, dass zumindest Kritiker von Berset jetzt sagen, wenn er es nicht gewusst hat, dann ist er einfach ein wahnsinnig schlechter Chef, dann ist das ein Führungsversagen, und wenn er es gewusst hat, dann ist es natürlich noch viel tragischer, weil es eine politische Dimension hat. Das erklärt vielleicht auch, wieso dass der Berset jetzt sich so zurückhält, damit irgendetwas zu sagen.
Also, dass der Peter Launer Kontakt gehabt hat zu Mark Walder, das hat der Berset mit Sicherheit gewusst. Da bin ich sicher. Er weiß sicher nicht über jedes einzelne Mail Bescheid. Und da würde ich mich nochmal wiederholen. Wir wissen auch wirklich nicht, ob er den Kontakt als problematisch beurteilt, weil diesbezüglich die Aussagen heute unklar geblieben sind. Und ich hoffe schon, dass dann da GPK und der erste Auftritt von der GPK-Präsidenten gestern ist, da lässt nicht so optimistisch stimmen, oder? dass unser Milizparlament wirklich auch die Arbeit gut macht und auch die Fragen so präzise stellt, wie man sie muss stellen. Und ich meine, gestern haben sie ja irgendwie nicht einmal so genau gewusst, was jetzt genau untersuchen und so weiter. Also es ist schon, mir ist schon die Hoffnung, dass da ein bisschen Stringenz dann auch herrscht in dieser GPK-Untersuchung. Weil es kommt da zum Teil schon auf Details und Kommas an von den Aussagen.
Wir lassen konkret die Fall jetzt so kurz ruhen und schauen mal an, in was für einem Kontext so etwas stattfindet. Und um das zu begreifen, muss man über unsere Arbeit schwätzen, über die Arbeit der Politjournalistinnen und Journalisten in der Schweiz, von den Bundeshausjournalisten. Wir gehen an einen ganz normalen Mittwoch, es ist Bundesratssitzung, der Herr Simonazzi hat es ein bisschen besser gelohnt vielleicht, und eröffnet den PK, es gibt irgendein Geschäft, irgendein Bundesrat erzählt etwas, es gibt Kommuniqués auf der Seite, bei den Türen, PK ist fertig. Was passiert denn?
Es fängt schon viel vor der PK an. Im Idealfall schon am Vorabend. Man muss sich mal vorstellen, an einem normalen Bundesratsmittwoch werden von der Regierung 20, 30, 40, 50 Geschäfte verhandelt. Von denen sind ungefähr 90% oder 80% für die Öffentlichkeit nicht so interessant und auch nicht so wichtig. Und dann gibt es manchmal ein wichtiges Geschäft, manchmal vielleicht 4, 5, manchmal keins. Und es ist nur schon für eine Redaktion, die muss nur schon versuchen, um sich irgendwie vorbereiten zu können. Wenn ein wahnsinnig wichtiger Entscheid gefällt wird an dem Mittwoch, ist es im Idealfall, weiss man schon vorher, dass der kommt, weil die Pressekonferenz ist vielleicht erst am Nachmittag um 3:30 oder auch, ich habe es auch schon erlebt, dass sie um 5:30 ist und so. Und wenn man das nur schon als Zeitung noch will, am rechtzeitige Zeitung einbringen am nächsten Tag und, oder als Fernsehjournalist in die Tagesschau um 19:30, wenn man erst dann erfahren, was der Bundesrat beschlossen hat, dann kann man tatsächlich nur noch das abdrucken, was im Kommuniqué steht und dann, ehrlich gesagt, braucht es als Journalisten nicht. Dann kann es nämlich der Pressesprecher selber schreiben von der Regierung, der Herr Simonazzi. Und wie viel die Bevölkerung dann erfährt über die Arbeit von der Regierung, das weiss jeder, der schon mal die Bundesratspressekonferenz gehört hat, dann erfährt man nämlich nicht viel. Und darum muss man vorher anfangen, versuchen herauszufinden, was kommt, in welche Richtung könnte der Entscheid gehen, was ist wichtig, was ist vielleicht auch umstritten. Und da fängt jetzt halt der Kontakt an, der informelle Kontakt und irgendwelche Puristen würden sagen, schon das ist eine grosse, schlimme Indiskretion, wenn irgendjemand aus der Verwaltung sagt, hey, Mann, Achtung, aufpass, Mann, entscheidet der Bundesrat über das Rahmenabkommen oder Kampfjet, hey, bereitet euch vor, das könnte spannend werden, dann können wir uns vorbereiten, wir können lesen, was bisher passiert ist, wir können Hintergrundinformationen beschaffen, wir können vielleicht versuchen, das Geschäft überhaupt zu verstehen, wenn über das Kapitalanlagegesetz am 5:30 informiert wird, hat kein Journalist auf dieser Welt auch nur ein Hauch von einer Chance, das sauber zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Und da fängt Hintergrundinformationen an. Und diese Hintergrundinformationen zu geben, das sehen auch Teile, nicht alle. Die faulen Pressesprecher sehen das nicht als ihre Aufgabe, die etwas fleissigeren Pressesprecher sehen das ihre Aufgabe, auch eine Art der Journalisten da zu helfen und auch vorab gewisse Informationen zu geben. Manchmal ist es sogar offizialisiert, dass es Hintergrundgespräche gibt von der entsprechenden Verwaltungseinheit, bevor der Entscheid gefällt worden ist, mit Sperrfrist. Im engsten Sinn ist auch das eine Indiskretion. Wenn ich jetzt gewisse Medienkommentare lese, wäre auch das nicht mehr möglich. Und ohne solche Hintergrundinformationen können wir unseren Job im Bundeshaus nicht machen. Und gewisse Superpublizisten, die jetzt überschrauben in der Bewertung von dem Fall, die vermischen schon dort alles, was ist denn eigentlich ein Leak und eine Indiskretion und was sind so, schon so Hintergrundinformationen. Schon da wird nicht unterschieden, wird total alles in einen Topf gefallen. Und da sehe ich jetzt gerade auch in der Medienberichterstattung extrem viel Heuchelei.
Ja, ich kann mich dem nur anschliessen. Es ist auch so, wir haben die Kollegialregierung, die den Geheimbereich braucht, um beraten und ihre Entscheidfälle weitgehend ohne äußeren Druck. Aber wer sich vorstellt, alle Parteien, alle Verbände, alle Interessengruppen würden warten bis am Mittwoch, am Nachmittag, am 4 Uhr, bis der Bundesrat kommt und sein neues Gesetz vorstellt und dann irgendwie in diesen 7 Minuten, die verbleiben, die Medienmitteilung schreiben, noch mit 2 Statements vom Präsident und 1 von der Direktorin und die dann alle verschicken, der glaubt irgendwie an den Storch. So. Unser System hat die Indiskretion gewissermaßen auch internalisiert. Parteisekretariat, die haben am Dienstag am Nachmittag eine Sitzung, wo sie erfahren, welche Geschäfte das am nächsten Tag kommen, wo sie ihre Kommunikation können vorbereiten können. Sie wissen, wo sie noch Fragen offen sind. Die Verbände haben auch die Kanäle, wo sie bestückt werden. Und so haben es auch die Journalisten. Und das gehört dazu, dass qualitativ, also das ist ein Erfordernis, dass eine qualitativ hochwertige Arbeit und Information überhaupt möglich ist und stattfindet am Tag vom Entscheid selber. So. Und die Journalisten, die sind bedauerlicherweise gezwungen, da irgendwie sich so in einen halblegalen Graubereich zu begeben, um die Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, um ihre Arbeit seriös zu machen. Und über das Problem wird leider nicht so oft geredet, aber es ist tatsächlich ein Problem.
Okay, jetzt sind wir an der Sitzung selber. Ich bin ein bisschen vorgeprescht. Da hat schon recht viel Aufwand betrieben, um überhaupt herauszufinden, was läuft vorher. Dann ist eben die Sitzung vorbei. Was machen die denn? Ist denn quasi die Informationen, vorher haben wir das Gefühl, ist so bei so einer Dienstleistung, um besser zu arbeiten. Was nachher passiert ist, der Entscheid, der im Bundesrat selber gefallen ist, besser nachzuvollziehen. Wie läuft denn das ab?
Nach dem Entscheid gibt es entweder eine Medienmitteilung oder vielleicht eine Medienmitteilung und eine Pressekonferenz, wo in der Regel der zuständige Bundesrat auftritt, 2-3 Experten. Und was man dann überkommt, ist eine Art das Resultat von der Diskussion. häufig auch ein geschönes Resultat. Ein Resultat wird präsentiert, es ist dann wirklich so die Hochglanzversion von dem Entscheid. Sauber vorbereitet, Probleme werden nicht angesprochen von dem Entscheid. Es wird alles nur so dargestellt, als sei die ganze Regierung von ganz links bis ganz rechts einer Meinung, dass das jetzt das Beste fürs Land ist und überhaupt. Probleme werden nicht angesprochen, Konflikte werden nicht angesprochen. Und wie gesagt, wenn die Öffentlichkeit sich mit dem zufrieden gibt, was ihre Mächtigen ihre Würde servieren, dann könnten wir alle Medien abschaffen, dann soll der Herr Simonazzi und seine Pressesprecher das Fernsehen selber machen, die Zeitung selber machen. Ich sehe unsere Aufgabe aber anders. Unsere Aufgabe ist, hinter die Hochglanzfassade zu schauen und versuchen herauszufinden, ja, ist das so problemlos, wie jetzt Frau Viola Amherd da erzählt hat? Ist der Milliardenausbau von der Armee wirklich finanzierbar? Und wenn man dann ein bisschen rumlässt, merkt man, ah nein, der Finanzminister, damals noch Ueli Maurer, hat Bedenken angemeldet in der Regierung. Ah, das ist vielleicht nicht finanzierbar unter der Schuldenbremse und so weiter und so fort. Einfach ein konkretes Beispiel. Und solche Infos kommt man nur auf inoffiziellem Weg über, weil auch der Pressesprecher vom Herrn Maurer wird nach der Bundesratssitzung nichts sagen. Also jetzt ist die Frage, wenn wir nur die Hochglanzversion von der Arbeit von unserer Regierung oder wenn wir eine realistischere Version und unsere Aufgabe ist, und manchmal schaffen wir das, manchmal scheitern wir dabei als Journalist, ist ein realistisches Bild von der Regierungsarbeit und von der Regierung Entscheid zeigen und nicht das, nur das, was die Mächtigen uns zeigen wollen. Das ist die Aufgabe von uns Journalisten im Bundeshaus. Und dafür brauchen wir inoffizielle Informationen, wo irgendwelche Puristen würden als ganz schlimme Informationslecks qualifizieren.
Ich hätte gerne noch ein bisschen konkret, Markus oder Christoph oder Jacqueline. Und zwar, ja, man muss hinter die Kulisse schauen, aber wie läuft das konkret? In diesem Bundesratszimmer sitzen 10 Leute und nicht mehr. Wie kommt die Information aus diesem Zimmer zu diesen inoffiziellen Quellen, die nachher telefonieren, WhatsApp, mailen, was auch immer? Wie läuft das ganz konkret ab? Was kann man da sagen, was kann man nicht sagen?
Also die Frage ist vielleicht insofern ein bisschen falsch gestellt, als es nicht nur darum geht, was aus dem Bundesratszimmer rauskommt, sondern ein Großteil der Information findet eigentlich vor der Bundesratssitzung statt. Alle Ämter, Departement, die können sich alle beteiligen am Entwurf oder am Antrag, wo irgendjemand, sagen wir jetzt mal, das VBS in die Bundesratssitzung reinbringen will für das nächste Mal. Und dann kann man Mitbericht schreiben und da sind immer quasi wieder alle auf dem Verteiler drauf und somit findet innerhalb von der Verwaltung, findet gewissermaßen schon vor der eigentlichen Sitzung eine Beratung statt. Da kommen Argumente, dann gibt es Fragen, es gibt Gegenargumente, es gibt Änderungsanträge und so weiter. Und im Grundsatz ist das erste Gespräch, wo quasi noch, sagen wir, noch nicht im Bundesratszimmer stattfindet, für uns Journalisten und auch für die Öffentlichkeit schon relevant, weil dort werden eigentlich die entscheidenden Argumente vorgebracht. Und somit ist für uns Journalisten sicher wichtig, wenn wir die Komplexität von einem Geschäft verstehen, auch abbilden, auch unsere Leser mitnehmen, dass wir auch wissen, welche Gegenargumente hat die Regierung zum Beispiel verworfen. Das ist eigentlich eine entscheidende Facette von einem Geschäft oder von einem politischen Projekt. Und die Gegenargumente, die kommen mir rüber, indem wir mit Leuten reden, die irgendwie in diesem Loop drin sind, wo die Mitbericht gelesen haben, wo die Nachforschungen angestellt haben, wo Fragen beantwortet haben, kritische, die eben den Maurer findet, das ist nicht finanzierbar. Dann kommen die darauf, dass wir auch den Personalbestand in der Zukunft irgendwie anders entwickeln lassen und dann ist es eben gleich wieder finanzierbar. Irgendwie so die innere Beratung innerhalb von der Verwaltung versetzt uns Journalisten in die Lage, können komplexer über das und präziser über das Geschäft informieren.
Und was in dem Bundesratszimmer innen besprochen wird, da hören wir manchmal auch, sagen wir, ja, der XY hat gesagt und so. Ich persönlich bin bei solchen Aussagen auch von engen Bundesratsmitarbeitern immer extrem vorsichtig, weil, oder die Bundesräte machen ja nachher Debriefing in der Regel mit ihren engsten Mitarbeitern und manchmal hört man schon aus so einem Deep Debriefing vielleicht etwas, was angeblich im Bundesratszimmer, aber ich verwende solche Informationen eigentlich nie. In meinem Artikel so hören, sagen, er soll gesagt haben, das finde ich, da muss ich es dann also schon aus sehr vielen verschiedenen Ecken das Gleiche genau gehört haben, damit ich so etwas verwende, weil das ist heikel. Aber wie gesagt, es gibt halt in vielen Geschäften einen Paper Trail und das ist viel sicherer als Quelle für uns.
Wie schafft man es, dass die Leute, die in diesem inneren Kreis sind, einem vertrauen? Wie baut man so eine Quelle auf?
Ich sehe die Leute nicht als eine Quelle. Das tönt so, als würde ich die für etwas benutzen oder so. Ich sehe meine Rolle darum, dass ich versuche herauszufinden, möglichst wahrheitsgetreu, was ist passiert. Und reden mit möglichst viel, im Idealfall würden wir jedes Mal mit 30 Leuten reden, das ist nicht möglich praktisch. Aber, und es sind, glaube ich, manchmal Leute, die vielleicht auch merken, ja, der Journalist gibt sich wirklich Mühe, wo vielleicht ein gewisses Vertrauen haben, dass der Journalist wirklich eben interessiert ist, nicht einfach nur an den cheapen Schlagzeilen, sondern vielleicht auch wirklich daran interessiert, ein Verständnis zu haben für etwas. Und dann gibt es eine Interessenkongruenz. Also der gemeinsame Nenner ist häufig bei solchen Gesprächen, dass ich ein Interesse habe, möglichst ein gutes, komplettes, wahrhaftiges Bild zu zeichnen und der Gesprächspartner möglicherweise auch, der sich vielleicht auch aufregt, wenn am nächsten Tag die Zeitung eine gewisse Entscheidung völlig verzerrt weitergeben, weil sie es zum Teil vielleicht schlicht nicht verstanden haben, in Ermangelung von genügend Informationen. Ich glaube, da gibt es häufig eine Interessenkongruenz zwischen dem Journalist und jemandem, der, sagen wir, in einer öffentlichen Verwaltung arbeitet.
Genau, Markus, was du sagst, genau so sollte es laufen, so wenn man das läuft, so verstehen wir unseren Beruf auch selber. Es gibt aber natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch Fälle, wo Mitarbeiter von Bundesräten oder sonstige Personen ein Ziel verfolgen mit dem, was einem erzählen, wo sie nicht nur wollen, dass die Vorlage richtig abgebildet ist in der Zeitung, sondern wo sie wollen, dass ihr Chef gut ansteht oder dass jemand anderes vielleicht nicht gut ansteht, dass eine andere Partei nicht gut ansteht. Und darum ist es natürlich extrem wichtig, dass man immer, wenn einem jemand mit einer Information versorgt, sich fragt, warum gibt mir jemand die geheime Information weiter? Was nützt das dieser Person? Umgekehrt, was nützt es der Öffentlichkeit, wenn ich jetzt darüber schreibe, vielleicht obwohl das einem anderen nützt und so weiter. Das ist ein Abwägen, das wir in unserem Beruf immer wieder haben. Und an dem können wir, glaube ich, einfach auch nicht vorbei. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein, wenn wir über das Thema Indiskretionen reden miteinander.
Aber es ist schon noch schwer, wahrscheinlich, wenn man da etwas hat, dass man dann auf dem sitzen bleibt, oder?
Ich glaube, es kommt immer auf das Thema drauf an, wo man darüber schreibt, wo Gegenstand ist von dieser Indiskretion. Und wir reden ja jetzt, der Grund, wieso dass wir miteinander reden, ist eine Zeit, die Zeit von dieser Pandemie, wo ganz eine spezielle Zeit war für das Land, für uns Journalistinnen und Journalisten, für die Politiker auch. Und vielleicht können wir schnell ein bisschen über das reden, warum das dort auch so viele Indiskretionen raus sind, ohne das jetzt irgendwie zu werten, sondern das ist eine Zeit gsi, wo in extrem kurzen Abständen extrem weitreichende Entscheidungen getroffen worden sind im Bundesrat, teilweise unter Notrecht. Das sind Entscheidungen gsi, wo unser Leben, das Leben von allen Leuten in diesem Land betroffen haben, zum Teil empfindliche Freiheitseinschränkungen. Und es ist eigentlich das einzig grosse Thema gsi, wo der Journalismus oder der Inlandsjournalismus zu dem Zeitpunkt gehabt hat. Das heisst, es ist nicht, wie vorher gesagt wurde, ist so gsi wie an einem normalen Mittwoch, wo es ganz viel Geschäft gibt und dann interessieren sich vielleicht 2-3 Journalisten jetzt für ein bestimmtes Geschäft in der Energiepolitik und versuchen dort etwas herauszufinden und ganz viele andere nicht. Sondern man kann sich vorstellen, es sind eigentlich alle Journalisten oder sehr viele Journalisten haben das Ziel gehabt, herauszufinden, was jetzt da als nächstes geplant ist, wie das zu verstehen ist, was das für Folgen hat. Das heisst, pro Redaktion sind wahrscheinlich mehrere Medienschaffende dran gewesen, da etwas herauszufinden. Es sind auch von vielleicht Boulevardmedien oder generell von Medien, die sonst nicht jedes Geschäft so eng begleitet sind, Leute dahinter gewesen. Alle haben ihre Kontakte abgeklappert. Außerdem, das kommt noch dazu, sind es ja nicht nur Departemente gewesen, die dort Bescheid gewusst haben, sondern vielmal sind die Vorschläge auch zu den Kantonen gegangen, in die Vernehmlassung, oder man hat sich mit betroffenen Branchen abgestimmt. Dann kann man sich vorstellen, haben wir Journalistinnen und Journalisten das Telefon in die Hand genommen und vielleicht auch noch alle kantonalen Gesundheitsdirektionen abtelefoniert, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber es sind einfach so, man kann sich vorstellen, das Potenzial für Leaks, also die Stellen, wo haben können, wo etwas hat können rausdringen. Das Potenzial für Leaks ist einfach extrem angestiegen durch die vielen Stellen, die da etwas gewusst haben und durch die vielen Journalisten, die dahinter gewesen sind. Und man kann das jetzt als Premierjagd oder als Sensationsjournalismus abtun, wenn man da so intensiv dahinter ist. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, ist es zum Teil um sehr empfindliche Freiheitseinschränkungen gegangen. Und darum würde ich jetzt sagen, ist der Reflex in den meisten Fällen der richtige gewesen, dass man dort probiert hat, etwas herauszufinden. Über die Einzelfälle kann man dann natürlich immer wieder diskutieren.
Darf ich noch einen Punkt sagen zu etwas, was du gesagt hast? Ich finde das, was du gesagt hast, mit dem Interesse, das eine Quelle vielleicht hat, mit einer politischen Agenda, finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast, Jacqueline. Und dessen sind wir uns schon bewusst. Und manchmal, ja, richtig, wir werden instrumentalisiert. Das sind wir uns manchmal sogar bewusst. Aber ich als Journalist stelle mir dann immer drei Fragen eigentlich. Oder nein, zwei Fragen. Zuerst, die Grundaussage ist von mir als Journalist, wem die Information nützt oder schadet, das ist mir egal, ob sie der SP schadet oder der SVP oder der FDP oder der Keller-Sutter oder der Amherd. Das ist mir mal grundsätzlich egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Information, und ich spüre das natürlich häufig, der hat mir jetzt das gesagt mit einer politischen Agenda. Die einzige Frage, die mich interessiert, ist sie wahr und ist sie vollständig? Gibt es nicht noch vielleicht noch eine zweite Hälfte von dem Papier, die vielleicht auch noch wichtig wäre zum Kennen? Und das muss man dann mit weiteren Quellen verifizieren. Das vielleicht einfach zu dem, ja, wir werden manchmal Instrumente mentalisiert und manchmal muss einmal Journalist das, egal wie problematisch wird es vielleicht nur, wenn man immer von der gleichen Seite instrumentalisiert wird.
Wir hantieren jetzt mit recht vielen unterschiedlichen Begriffen. Wir sprechen von Leaks, von Indiskretionen, von Amtsgeheimnisverletzungen. Wenn wir jetzt zurück zum aktuellen Fall gehen, wo hören Indiskretionen auf und wo fangen Amtsgeheimnisverletzungen an?
Ich würde behaupten, es ist ein fließender Übergang. So. Das Strafgesetzbuch sagt, wenn ein Amtsträger geheime Information weitergibt, jemand, der nicht berechtigt ist, dann handelt es sich um eine Amtsgeheimnisverletzung. Aber es ist ein fließender Verlauf, eine Indiskretion kann eine Amtsgeheimnisverletzung sein. Und im Einzelfall kann es aber auch so sein, ich habe mal über einen Generalsekretär vom Bundesrat geschrieben, der mit vertraulichen Informationen aus einer parlamentarischen Kommission zu Verbänden gegangen ist und gesagt hat, macht Lobbying gegen den und den Antrag in dieser vertraulichen Kommission. Und die Bundesanwaltschaft hat dann ermittelt oder das Verfahren eröffnet und hat dann nach einiger Zeit wieder eingestellt. Begründung, ja, es ist eine Amtsgeheimnisverletzung, aber sehr geringe. Und die Folgen sind nicht relevant gewesen. Und somit, es gibt irgendwie einen Graubereich. Es ist nicht jedes Geheimnis, das man ausplaudert, ist sofort Straftat. So. Insofern würde ich behaupten, man muss in jedem Fall, den Einzelfall, genau anschauen, was liegt vor, welche Absichten hat die Person verfolgt, was sind die Folgen, bevor man sagt, etwas ist illegal oder strafbar.
Überlegt ihr euch das, wenn ihr eine Information bekommt von so einer Quelle oder von einem Mitarbeiter aus der Verwaltung, ob das, was er euch jetzt erzählt, könnte strafbar sein oder nicht, wenn das veröffentlicht?
Also, ich weiss, dass bei gewissen Informationen der, der mir sie gibt, sich eigentlich strafbar macht. Dessen bin ich mir bewusst. Und er geht grössere Risiko ein als der Journalist. Das ist klar. Darum ist auch wichtig, muss die Person auch absolut sicher sein, dass ich würde in jedem Unfall die Quelle nie nennen. Oder also, ich bin schon zweimal in einer Einvernahme gewesen bei einem Untersuchungsrichter wegen so Geschichten und in so Fällen sagen wir als Journalisten nichts. Wir machen uns möglicherweise auch strafbar. Es gibt den berühmten Artikel 293 vom Strafgesetzbuch, wo heisst, wer als Journalist amtliche geheime Verhandlungen, heisst der Begriff, publiziert, macht sich möglicherweise zusammen mit dem, wo einem die Info gegeben hat, auch strafbar. Also auch wir können im schlimmsten Fall eine höhere Busse bekommen für, ich weiß nicht, ob es sogar Gefängnis gibt. Im noch schlimmeren Fall hat es meines Wissens noch nie gegeben. Busse hat es schon x-mal gegeben. Jawohl, wir können uns auch, und darum, wir übermachen uns die Gedanken. Wir geben gewisse Artikel darum auch unserem Rechtsdienst zum Lesen, bevor wir sie publizieren.
Also, wir fassen jetzt mal zusammen und dann kommen wir gerade recht her zum Kern von dieser ganzen Geschichte. Wir arbeiten alle in einem Bereich, wo Indiskretionen recht wichtig sind, um Transparenz herzustellen. Wir arbeiten jeden Tag mit Leuten, die uns Sachen sagen, die sie uns nicht sagen sollten, und wir schreiben es nachher in die Zeitung, je nachdem. Wo genau ist der Unterschied von dem, was wir hier die ganze Zeit machen, zu dem, was zwischen dem Peter Launer und dem Marc Walder passiert ist, soweit wir das wissen?
Es war im Fall von Peter Launer ein extrem institutionalisierter Kontakt gewesen. Man hat können lesen von 180 Kontakten zwischen ihm und dem Ringier-CEO Marc Walder. Wobei, man muss sagen, Klammerbemerkung, Man kennt den grössten Teil von diesen Inhalten nicht. Also wir kennen 2-3 Mails, die vielleicht oder auch nicht zu einer Berichterstattung geführt haben. Es könnte aber sein, dass in 160 von diesen Kontakten zum Bücherempfehlungen gegangen ist. Wahrscheinlich nicht, aber einfach, dass es an dieser Stelle auch noch gesagt wurde, ist, wir wissen sehr, sehr vieles nicht, was dort drin gestanden ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was aber den Fall schon ungewöhnlich macht, ist, dass der Peter Launer ja nicht an einen Bundeshausjournalist hin und wieder eine Information gegeben hat, sondern das ist ein CEO von einem Konzern, der neben den Medien auch noch andere Bereiche hat, zum Beispiel im Unterhaltungsbereich sind die tätig. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und man fragt sich da schon, was war der Grund für den Intensivkontakt, was war das Motiv gewesen? Ist es um eine Berichterstattung gegangen, hat Marc Walder das weitergegeben, auch das wissen wir nicht, das stellt ja die Blick-Redaktion in Abrede. Also es sind viele Fragen offen, man kann aber sagen, der Kontakt, der zwischen den beiden bestanden ist, der sprengt sicher den Rahmen von den üblichen Indiskretionen, wie wir es jetzt vorher besprochen haben.
Was mir auffällt in der Öffentlichkeit, auch in der Medienberichterstattung über den Fall, ist sehr viel Unpräzisheit. Ein Medienkolumnist hat geschrieben, dass sei ein Fall von industrieller Produktion von Amtsgeheimnisverletzungen gewesen. Und ich finde einfach, wir haben leider den Zugriff auf die Quellen nicht bis jetzt, aber von dem, was bis jetzt von der Schweiz am Wochenende publiziert worden ist, ist es sehr, für mich sehr schwierig zu beurteilen, was ist es wirklich. Also sicher, was außerordentlich ist, ist die Häufigkeit des Kontakts und außerordentlich ist der Ansprechpartner, der CEO. Für mich gibt es wie 3 Kategorien, was könnte in diesen Mails sein. Kategorie Nummer 1 ist eine krasse Amtsgeheimnisverletzung. Er gibt ihm ein Bundesratspapier raus und nachher macht der Blick ein Schlagzeil auf der Titelseite. Haben wir keinen Beleg bis jetzt, dass es so etwas gegeben hat? Es gibt bis jetzt, nach meinem Wissen, von dem, was publiziert ist, es kann sein, dass noch mehr in diesen Mails ist, aber von dem, was publiziert ist, gibt es für mich bis jetzt, habe ich einen Fall gesehen, einen, wo es möglich ist, dass der Blick nachher einen Artikel gemacht hat. Der Blick sagt in diesem konkreten Fall, sie haben die Info nicht vom Walder gehabt, von Sauschneimer, können wir nicht nachprüfen. Ein möglicher Fall bis jetzt. Es kann sein, dass, wenn man es noch genauer anschaut, noch 1, 2 vielleicht weitergibt, vielleicht bleibt es bei dem einen. Dann muss ich sagen, das ist also sicher noch keine industrielle. Und dann, was ich auch sehr problematisch finde, eine These, die bis jetzt überhaupt nicht erwiesen ist, dass sich quasi das Departement Perse mit den Indiskretionen solle eine positive Blickberichterstattung gekauft haben, im Sinn, wir gehen zu euch und ihr schreibt es dann und dann ist der Bundesrat unter Druck und kann nicht mehr anders entscheiden. Wie gesagt, bis jetzt ein möglicher solcher Fall. Dann gibt es eine weitere Geschichte, das wären die Hintergrundinfos. Man hilft einem Journalist, das Zeug besser verstehen, was ich am Anfang skizziert habe. Sind solche Infos, hat es sicher drin gehabt, nur ist dann da ein bisschen seltsam, dass es zum Walder gegangen ist und nicht zu einem Journalist, der tatsächlich da Artikel schreibt. Und die dritte mögliche Erklärung für die Kontakt wäre eine Art Beziehungspflege. Wir halten sich ein CEO von einem der wichtigsten Medienkonzerne bei Laune, wo man weiss, dass er ein totaler Corona-Paranoiker ist. Also einer von seinen ehemaligen Angestellten hat im Schweizer Fernsehen gesagt, er sei ein Hypochonder gewesen in dieser Zeit. Und wir halten den bei Laune, dass der nicht übergeht und auf seiner wichtigen Zeitung anfängt, eine Kampagne zu fahren gegen Corona-Politik vom Bundesrat. Und dass das vielleicht gar nicht in konkrete Blickberichterstattung gemündet hat, sondern man hat einfach einen wichtigen Stakeholder bei Laune gehalten. Wie, müssen wir einfach wissen, sehr viele Departemente mit sehr vielen anderen Stakeholders, Bankiers, Pharma. Wenn ein neues Pharma-Gesetz kommt, sorry, die Pharmabranche weiss vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, ist die in alle Gespräche involviert. Die weiss ganz genau, was im Bundesrat entschieden wird. Nur wird es nicht mehr öffentlich, da ist es öffentlich geworden. Also das sind für mich die 3 Qualitäten. Klasse Amtsgeheimnisverletzung, Hintergrundinfos, die für die Berichterstattung könnten helfen oder einfach Beziehungspflege, um einen mächtigen Mann ein bisschen beruhigen. Und das sind die 3 Erklärungen, wo, was, wie genau ist. Ich kann mir noch kein Urteil erlauben. Und sorry, jetzt bin ich ein bisschen lang geworden.
Ja, du hast eigentlich jetzt an mir schon den ganzen Text weggenommen.
Nein, sorry.
Weiter.
Nein. Ja, mir geht es ein bisschen wie sicher Markus und glaube auch der Jacqueline so, und dir vielleicht auch, Philipp. Am Samstag am Morgen, ich weiss noch, du, Philipp und ich, wir haben auch gegessen, dann so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so, wir sind in Coop-Territorium. Dass es,
also, ich sage so, nur mal Blue-Win-Adresse.
wie das ausgesehen hat, irgendwie von der privaten Mail an CEO von diesem Medienkonzern. Es hat einfach gestunken, es ist eine niedere Geschichte und es macht auch einfach, man kann sich nicht wirklich einen Reim daraus machen. Sie hat eine grosse suggestive Kraft und sie bestätigt irgendwie alle schlimmsten Befürchtungen über die grosse Corona-Verschwörung, wo all die Skeptiker während dieser Zeit so ausbreitet haben, dass da ein paar wenige das Land regieren und über die Medien steuern. Und je länger man sich da überlegt, oder anders, je länger dass man anschaut, desto weniger versteht man eigentlich, was man vor sich hat. Man versteht nicht 180 Kontakte. Okay, aber wenn dann nachher nur ein oder zwei Texte rausschauen in dieser Zeitung, ist dann möglicherweise der unbegabteste Spin-Doktor, den Bern je gesehen hat.
Oder der schlechteste Journalist auf der anderen Seite der Leitung.
Man versteht nicht irgendwie, wie man die Schweiz am Wochenende hat ja jetzt am zweiten Wochenende noch verschiedene andere Mails geschickt. Dort versteht man, okay, es hat den Kontakt schon gegeben, aber die Informationen, die in diesen Mails sind, die sind nicht immer glasklar. Es geht häufig auch einfach darum, dass Ringier einen privilegierten Zugang zu diesen Bundesräten will und hat, wo im Boulevard funktioniert. Ich selber bin rund 3 Jahre für den Blick im Bundeshaus gewesen und es war einfach klar gewesen, Doris Leuthardt ist einfach irgendwie, da ist einfach eine Ringe-Figur, so. Und da ist unsere Königin, weil die funktioniert bei den Lesern vom Blick so. Der Bärsee ist so in dieser Kategorie mit, sagen wir mal, mit einem Gipammeln verkauft man keinen Blick, so. Und natürlich im Boulevard gibt's die Beziehungspflege. Da ist jetzt auch heute oder über die letzten Tage wieder in episch schöne Gemälde von allen möglichen alten Männern beschrieben worden, wie das früher war. Und das gehört zum Boulevard, dass man den privilegierten Zugang hat und den Kontakt. Und der Marc Walder hat die Idee, hey, könntet ihr nicht ein Interview machen, der Bärsee und der Stefan Eicher in dem Interviewmagazin. Und dann schreibt der Launer zurück, hey, cool, soll ich auch mit dem Döschepper schauen? So, da ist einfach der Boulevard in der Schweiz, muss arbeiten mit den Leuten, die etwas hergeben. Und der Bärsee ist einer von denen und Leuthardt ist einer von denen. Und dort arrangiert man sich. Und ich würde behaupten, zum Departement Leuthardt hat es wahrscheinlich auch 180 Kontakte gegeben. Und ehrlich gesagt, wenn ich die 7 Kommchefen durchgehe, die es gegeben hat während meiner Zeit im Bundeshaus, ich habe auch mit der Mehrheit von denen 180 Kontakte gehabt. So, das ist part of the game. Klar, der Marc Walder ist eine andere Kategorie wie ich, aber es macht die Amtsgeheimnisverletzung nicht schwerwiegender, wenn es jemand ist, der CEO von einem Konzern ist, wie jemand, der direkt am Schreibtisch hockt und viel näher eigentlich an der Ausgabe. Einfach so zum Zusammenfassen. Dann kommt noch dazu, wir reden jetzt seit 2 Wochen über eine Affäre, wo eigentlich erst 2 Journalisten die Urquelle gesehen haben. Das Verhörprotokoll, wo der Martin, der außerordentliche Staatsanwalt, mit dem Peter Launer geführt hat, plus offenbar die Mails. Also keine andere Redaktion in der Schweiz hat im Moment diese Urquelle und kann beurteilen, eben, gibt es noch eine weitere Seite in diesem Dokument, wo dann ein anderes Licht auf den Fall wirft oder so. Sondern wir sind dort wirklich, wir sind auf recht dünnem Eis am Spielen. Das alles gesagt, trotzdem, es ist klar, wenn es diese Amtsgeheimnisverletzungen gibt und wenn es diese Beeinflussung gegeben hat, dann ist das so und muss da Konsequenzen haben. Und dann wird es, nehme ich auch, Konsequenzen haben für den Bundesrat.
Man hat das GPK, das ermittelt. Der Alain Bernstein steht nicht zum ersten Mal im Zentrum von so einer recht grossen Kontroverse. Es waren viele private Sachen, die ihn umtrieben haben und uns auch. Jetzt geht es wirklich um eine Kernkompetenz, um das Regieren von ihm. Wird er das überstehen?
Also, wenn es so ist, dass er von diesen Indiskretionen nichts gewusst hat und wenn er das glaubhaft machen kann, dann sicher ja. Zweiter Punkt, die GPK-Untersuchung, die jetzt designt worden ist, dass sie eben nicht nur das EDI betrifft, das Departement von Alain Berset, sondern der Gesamtbundesrat und eigentlich somit auch irgendwie die gesamte Verwaltung. Das Design hilft Alain Berset. Ich habe jetzt kürzlich mit einer Person aus einem anderen Departement geredet und habe verstanden, dass Nervosität jetzt quasi, wo vielleicht bisher so ein bisschen konzentriert war aufs EDI, dass die so um sich greift, weil auch in anderen Departementen hat während Covid so ein bisschen das stattgefunden, wo der Markus vorher beschrieben hat, als Stakeholder-Management, oder wie hast du das genau gemeint? Also, es ist so schnell gegangen, so erzählen mir die Leute, es ist so schnell gegangen, man hat so schnell Entscheid fällen müssen, dass man manchmal einfach die Leute informieren musste. Und man hat das nicht quasi auf dem offiziellen Weg machen, sondern man hat halt geschwind ein Mail geschrieben. So. Und das sind keine eigensinnigen Motive, das ist einfach quasi in der korporatistischen Schweiz, wo die Politik immer Hand in Hand geht mit der Wirtschaft, mit den Verbänden, mit den Parteien, mit allen, läuft es einfach so, dass man sagt, hey, look, du, es sieht dann auch aus, morgen wird es etwa so und so, könnt ihr euch vorbereiten. So. Und so wie die GPK-Untersuchung jetzt designt ist, wird es darauf rauslaufen, dass man feststellt, es stimmt, in den Krisenmomenten, im grössten Chaos, im grössten Druck, wo der Bundesrat mit Notrecht regiert hat, haben wir nicht immer so nach dem Pflichtenheft informiert vor der Bundesratssitzung. Aber es war ein Erfordernis von der Zeit. So. Und ich nehme an, dass das ein entlastendes Element wird sein für den Bärsee und seinen ehemaligen Kommchef. Aber was wir nicht wissen, ist, kommt jetzt irgendwann mal gleich noch ein Mail führen, wo der Bärsee im CC war und so eine Indiskretion oder so. Das schließt sich nicht aus. Und was wir auch nicht wissen, ist, ja, inwiefern ist die Glaubwürdigkeit von Bärsee tangiert, wenn er den Leuten verklickern will, er habe 10 Jahre lang mit dem Kommchef zusammengeschafft und nie eine Vermutung gehabt und auch bei diesen dauernden Indiskretionen während Corona nie den konfrontiert und dem gesagt, hey, wenn's bei uns darf dann nichts raus oder so. Also das, die Glaubwürdigkeit, würde ich sagen, die ist sicher in Frage gestellt, aber ich behaupte, über die letzten 10 Tage hat die Affäre das Kopfterritorium wieder so graduell verloren.
Schon lustig, wie alles ihm abperlt, oder?
Also ich möchte in einem Punkt dem Christoph ein bisschen widersprechen. Bei der Begrifflichkeit würde ich wirklich noch ein bisschen widersprechen. Die Frage ist, ist es wirklich eine Indiskretion, die zu einem Zeitungsbericht führt? Also das ist für mich so die Indiskretion klassisch. Ob das erfüllt ist, wie gesagt, das ist für mich auch auf der Faktenebene bis jetzt nicht etabliert. Also ich finde, da müssen wir einfach präzise sein. Ich, für mich ist es eben bis jetzt auch nicht wirklich etabliert, dass es eine klassische Indiskretion, ich verstand das unter einer Indiskretion, ein Leak, das zu einer Primär in einer Zeitung führt, da, auch das ist bis jetzt aus dem Mail heraus nicht etabliert. Ob denn das trotzdem irgendwo möglicherweise strafbar ist, unter dem Titel Amtsgeheimnisverletzung, kann ich, das muss wirklich ein Jurist entscheiden, das kann ich nicht beurteilen. Warum perlt es am Bärsee so ab? Ich glaube, sein Problem ist nicht einmal unbedingt die Geschichte jetzt primär, sondern also die Fülle von Geschichten, die es gegeben hat seit dem letzten Sommer. Also dann hat es die Geliebte gegeben, die Handyantenne, sein Flug. Es hat in all diesen Geschichten ist am Schluss, soweit ich heute weiss, strafrechtlich nichts an ihm hängen geblieben. Er hat sich nie nicht irgendwo strafbar gemacht. Aber es ist einfach so ein Geschmäckchen hängen geblieben. Und im Moment leidet er, glaube ich, vor allem an dem. Und jetzt kommt nochmal so eine Geschichte, die halt mit seiner Amtstätigkeit viel stärker zu tun hat als die Geschichte mit den Geliebten oder mit dem Flugzeug. Und das ist, glaube ich, sein Problem. Wenn das die erste Geschichte wäre, wäre die Aufregung auch nicht so gross. Und das, glaube ich, schwächt ihn einfach schon halt in der Tendenz politisch. Und ob er das überlebt oder nicht, mag ich mir auch kein Urteil. Die Frage ist, kann er nochmal so quasi aus dieser Schwächephase wirklich nochmal rauskommen, nochmal wirklich auch, sagen wir, unangefochten Bundesrat, ob er da nochmal zurückkehren kann. Das ist im Moment seine Herausforderung, die ich nicht weiss, ob er das schafft.
Kann er das, Jacqueline?
Für das wissen wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz viele Sachen nicht, die wir müssten wissen. Also wir müssen einmal unterscheiden, eben, es gibt die politische Aufarbeitung mit der GPK, wo wir schon schnell darüber geredet haben. Dann gibt es die juristische Aufarbeitung, wo ja anfangs so viele Ebenen hat, dass fast niemand mehr den Überblick hat. Es läuft das Verfahren gegen den Peter Launer, wo der Ausgangspunkt war. Dann gibt es inzwischen aber auch eine Anzeige gegen den Sonderstaatsanwalt Peter Marti, der gegen den Launer ermittelt. Es ist nicht klar, ob er überhaupt hat dürfen ermitteln in diesen Corona-Leaks, wie die ja jetzt heissen, oder ob er sich hätte müssen auf seinen ursprünglichen Auftrag konzentrieren, also sich mit diesen Krypto-Leaks zu befassen. Eigentlich ist nicht mal ganz klar, ob er das überhaupt hätte dürfen. Der Peter Launer hat verlangt, dass seine E-Mails versiegelt werden, dass man die nicht weiter darf auswerten. Da muss das Berner Zwangsmassnahmengericht darüber entscheiden, ob man die überhaupt jetzt darf brauchen als Beweismittel. Die Mails, die jetzt schon so breit gestreut worden sind, respektive in dem Bericht in der Schweiz am Wochenende thematisiert worden sind und dann dafür gesorgt haben, dass jetzt die ganze Lawine an Berichterstattung losgegangen ist. Es gibt inzwischen sogar eine Untersuchung, wie die Einvernahmeprotokoll an die Redaktion von der Schweiz am Wochenende gelangt ist. Also es ist alles so verworren. Ich glaube, wenn jetzt heute jemand ansteht und sagt, ich weiss, als nächstes passiert das, dann das, dann das und am Schluss ist der Berse fein raus, das kann man einfach nicht sagen, ohne die Mails gesehen zu haben, ohne zu wissen, wie es weitergeht in diesem Strafverfahren. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Und vielleicht noch etwas, was nicht wertend gemeint ist, was mir aufgefallen ist, wenn man mit Leuten redet in Deutschland oder in Österreich, die belächeln uns fast ein bisschen, wenn sie von diesem Skandal hören, den wir hier haben und der uns in Atem halten. Also vielleicht, wenn man ein bisschen mitverfolgt hat, was in Österreich passiert, jetzt sind ja auch immer wieder Politiker-Chats raus von den ganz, ganz üble Sorte. Da geht es um Intrigen, da geht es um wirklich eine Geringschätzung vom demokratischen System, wenn man so will. Und ich finde, man sollte das auf gar keinen Fall als Maßstab nehmen. Wir haben das grosses Glück, dass wir in der Schweiz andere Maßstäbe haben. Aber einfach, um die Relation zu sehen und wenn man sich fragt, wie gross ist der Skandal, dann muss man wirklich sehen. Also, ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, wo sich mehrere Journalisten über das unterhalten haben, unter anderem ein österreichischer, der dann gesagt hat, hey, bei uns ist das quasi die normale Pressearbeit, was da passiert ist.
Die Aufarbeitung in der Schweiz, die wird noch einen Moment gehen. Du hast es gesagt, Jacqueline, es gilt auch für alle die Unschuldsvermutung, auf dass das einmal noch explizit gesagt ist. Ich habe ein schweres Gefühl, wir werden im Politbüro nicht das letzte Mal über das Thema diskutiert haben. Kopfterritorium, ja oder nein, Bundesratssprecher, Bundesratsschweiger, GPK, wie geht es dort weiter? Für sehr schöne Sagen machen wir hier mal einen Punkt. Danke vielmals fürs Mitschwätzen. Markus Häfliger in Bern, Jacqueline Büchi, schön, dass du wieder hier in Zürich und Christoph Lenz auch in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und das war eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.